Ich gucke mal durch die Reihen, ob ihr einen Stein dabei habt, um mich zu steinigen, dass ich heute keine Predigt über den Muttertag halte, aber ich bin froh, dass ich keinen sehe. Aber ich habe mir eben so gedacht, Muttertag und die Predigt haben doch eins gemeinsam, denn was wünschen sich Mütter am allermeisten? Bitte? Ich höre nichts. Liebe Kinder, oder? Bitte? Ah, okay, okay. Ja, wir gucken mal. Ja, Lisa hat ja schon gesagt, vor einigen Wochen habe ich mit dem Vaterunser begonnen und ich habe damals, sag mal, als eins der Hauptthemen vorweg schon angeführt, dass Jesus sagt, der Vater im Himmel weiß, was ihr bedürft, ehe ihr ihn bittet. Und ich glaube, das steht so absolut über diesem Gebet, das der Herr Jesus uns gelehrt hat, damals seine Jünger. Und das sollten wir auch heute im Hinterkopf behalten, der Vater im Himmel weiß, was wir bedürfen. Als ich mich jetzt auf den zweiten Teil vorbereitet habe, muss ich euch echt gestehen, mir geht dieses Vaterunser nicht mehr sehr leicht über die Lippen, weil mir ein Stück weit mehr die Tragweite dessen bewusst geworden ist, was wir hier eigentlich im Gebet erbitten. Und ich möchte euch heute Morgen mit reinnehmen in die zwei nächsten Bitten, die Jesus ausspricht, nachdem er über die Heiligung des Namens Gottes gesprochen hat, redet er jetzt davon im Gebet, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf der Erden geschehen. So auch auf Erden. Vorweggeschickt, was ist Gottes Reich? Wenn wir davon reden, dass Angela Merkel unsere Bundeskanzlerin ist, dann ist Deutschland, ich weiß, dass dieser Begriff negativ besetzt ist, aber trotzdem ihr Reich, ihr Herrschaftsbereich, weil sie so, ich sag mal, eins der Staatsoberhäupter ist, neben oder unterhalb des Bundespräsidenten. Allerdings hat sie natürlich Machtbefugnisse innerhalb ihres Reiches, die allerdings an unseren Grenzen enden. Gut, der Herr Macron fordert momentan, dass unsere Kanzlerin auch ein kleines bisschen mit auf Europa guckt und auch da, ich sag mal, ihre Macht, ihren Einfluss spielen lässt. Aber auch da ist sie begrenzt. Wie ist das mit dem Reich Gottes? Wir wollen uns des einen bewusst machen. Im ganzen Universum gibt es keinen Ort, der groß oder zu klein wäre, zu dem Gott keinen Zugang finden würde. Es gibt im gesamten Kosmos keine einzige Stelle, die Gott nicht betreten könnte, weil niemand ihn daran hindern kann. Es ist seine Göttlichkeit, die dies erlaubt. Er kann jeden Stern betreten, Dinge, die uns undenkbar, unmöglich sind. Er kann Antimaterie betreten, er kann schwarze Löcher betreten, die Materie aufsaugen. Und es ist ihm kein Hindernis, dort zu deklarieren, das ist mein Reich. Das wollen wir uns deutlich machen. Keine Stelle obliegt nicht seiner Herrschaft. Aber es gibt doch Einschränkungen, oder? Das, was wir in unserem Alltag, in unserer Weltgeschichte tagtäglich wahrnehmen, da fragen wir uns denn ab und zu mal, wie ist es denn da in Nordkorea? Wie ist es denn da mit diesem allseits gelobten Menschen in Amerika oder mit dem neu gewählten Präsidenten in Russland? Ist das Reich Gottes? Hat er da Macht? Hat er da tatsächlich Einfluss? Ich weiß nicht, wie eure Antwort darauf lauten würde. Die Bibel sagt uns ja. Keine Macht, keine Herrschaft, keine Regierung, kein Fürstentum Nichts, wo Menschen Macht über andere Menschen haben, ist nicht von Gott eingesetzt. Im Umkehrschluss diese doppelte Negierung. Alle Regierung ist von Gott gewollt und eingesetzt. So können wir also wirklich vom Wort Gottes her miteinander davon ausgehen, dass Gottes Herrschaft bis in die Regierungszentren unserer Welt hineinreicht und sie alle Handlanger in der Geschichte unseres Gottes sind. Alle Regenten führen letztendlich seinen Willen aus. Und in diesem Vers in Kolosser 1, da endet der Schreiber damit, dass alle Herrschaft nur diesem einen Zweck dient, auf Christus hin zu regieren. Sodass Christus letztendlich das Ziel all dessen ist, was an Weltgeschichte geschrieben wird. Also wir können festhalten, auch da, wo wir Gottes Herrschaft nicht direkt wahrnehmen, ist Gott Herr. Und derjenige, der der Mittelpunkt und das Ziel aller Geschichte ist. Aber warum muss dann Gottes Reich kommen? Warum legt uns Jesus diese Bitte in den Mund, wenn doch Gott überall regiert und seine Herrschaft letztendlich ohne Ende, ohne Grenzen ist? Warum sollen wir diese Bitte aussprechen? Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass Gott ein Gott ist, der kein Despot ist, der ein Gewaltherrscher ist, der sich reindrängt, wo man ihn nicht haben möchte. Wenn wir Offenbarung 3, Vers 20 lesen, da lesen wir, dass Jesus sagt, guck mal, ich stehe vor der Tür und klopf an. Er tritt keine Türen ein, die Menschen oder hier eine ganze Gemeinde ihm verschließen. Sein Herrschaftsbereich endet genau da, wo er diesen Herrschaftsbereich enden lässt. An der Tür, an der verschlossenen Tür eines jeden Menschen. An dem verschlossenen Herzen, das auch wir als Christen ihm entgegensetzen können. Und das ist das, was mich am meisten beunruhigt hat eigentlich an diesem Gedanken. Gottes Herrschaft ist eine Herrschaft, die von ihm aus begrenzt gedacht wird, die er nicht durchsetzt, wenn wir ihm nicht das Okay dazu geben. Und deswegen geht mir dieses Wort, dieses Gebet wirklich nicht mehr sehr leicht von den Lippen. Als Jesus hier auf der Erde war, da hat er, nachdem er die Jünger ausgewählt hat und ein Stück weit auch ausgebildet hat, diese Jünger hinausgeschickt in einige Städte Israels und hat ihnen gesagt, geht hin und predigt genau Folgendes, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen, tut Buße, kehrt um. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das ist die Botschaft, mit denen die Jünger zunächst mal losgeschickt worden sind. Wie nahe ist das Reich Gottes gekommen? Wenig später sagt Jesus, siehe, das Reich der Himmel ist mitten unter euch. Er ist nahe, jetzt mitten unter euch. Wodurch? Lasst uns bewusst machen, die Tatsache, dass Jesus in dieser Welt war, zu dem Zeitpunkt, bedeutete, dass Gottes Reich den Menschen sehr nahe gekommen ist und dass es mit ihm sich gegründet hat auf dieser Welt. Ein Reich, das nicht von dieser Welt ist, sondern ein Reich, das mit ihm aus dem Himmel hier auf diese Erde gekommen ist. Und wir wissen alle, er ist der Grundstein, er ist der Eckpfeiler, er ist das, auf dem das Gebäude dieses Reiches Gottes ruht. Und letztendlich können und dürfen wir sagen, das Reich Gottes in dieser Welt sind wir, die Gemeinde Jesu, da, wo er Zutritt hat, da, wo er Reich Gottes bauen kann und tatsächlich auch baut. Der Matthäus ist der Evangelist, der uns die meisten oder eigentlich die Gleichnisse Jesu notiert hat und überliefert hat, die über das Reich der Himmel oder über das Reich Gottes oder über sein Reich, diese Begriffe sind wohl absolut austauschbar, handeln. Er ist derjenige, der die Gleichnisse uns überliefert hat. Und ich komme mal auf ein paar zu sprechen. Da redet er davon, dass jemand unterwegs ist und wie durch Zufall auf einem Feld einen unglaublichen Schatz findet. Und dann geht er hin und verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen und mit ihm diesen einen Schatz. Im gleichen Atemzug redet Jesus von einem Kaufmann, der unterwegs ist, um exquisite Perlen zu kaufen letztendlich. Ich gehe mal davon aus, er hat schon ein paar gefunden. Und dann sagt Jesus, jetzt findet er auf seiner Suche eine besonders kostbare Perle. Und auch dieser Kaufmann geht her und verkauft alles, was er hat, um diese eine kostbare Perle zu erwerben. Dieses Gleichnis kann man von zwei Seiten betrachten. Einmal kann man sie aus der Sicht Jesu betrachten, der bereit war, alles dran zu geben, seine himmlische Herkunft in ein Erdendasein zu vertauschen, die Herrlichkeit, die er beim Vater hatte, einzutauschen gegen die Niedrigkeit des Menschen hier auf Erde. Er hat sich so sehr erniedrigt, dass er sich in die Hände seiner Schöpfung begeben hat, seiner menschlichen Geschöpfe, und hat sich von ihnen töten lassen. So sehr hat er sich erniedrigt. Er war bereit, um dieser kostbaren Perle des Reiches Gottes willen alles dran zu geben, was er hatte. Ich möchte es aber auch von mir aus betrachten. Bin ich einer, der in der Gemeinde, in meiner Beziehung zu Jesus Christus, in meinem Dazugehören zum Reich Gottes diese kostbare Perle sieht oder diesen Schatz im Acker, und bin ich bereit, wirklich all das dran zu geben, was mein Leben ausmacht, was mein Leben, mein altes Leben vielleicht ausgemacht hat? Und wenn wir uns das deutlich machen, was ist denn eigentlich unsere Bekehrung? Unsere Bekehrung bedeutet doch eigentlich eine Abwendung von unserer Selbstherrschaft hin zur Gottesherrschaft in unserem Leben. Wir tauschen doch sozusagen den Thron, auf dem bis dato das Ich gesessen hat, gegen die Herrschaft Jesu in unserem Leben. Und ich möchte es einfach so ein bisschen parallel setzen und sagen, ja, auch uns kostet es letztendlich eigentlich alles, wenn wir Mitglieder, Bürger dieses Reiches Gottes werden. Aber ich merke auch, wie mir genau dieses Bewusstsein im Lauf meines Christseins eigentlich relativ schnell verloren gegangen ist. Und ich mich eigentlich jeden Tag fragen sollte, wie ist denn das, lieber Klaus Burkhardt, mit deiner Bereitschaft, alles dran zu geben, alles zu verkaufen, alles wirklich nichts zu achten gegenüber diesem alles überragenden Status, Bürger des Reiches Gottes zu sein? Und das möchte ich euch alle fragen und mitgeben. Das fragt uns dieser Text. Dein Reich komme, stellt an mich, an uns die Frage, was kostet uns das und was lasse ich mich das kosten, Bürger dieses Reiches zu sein? Matthäus schreibt uns andere Gleichnisse, Vergleiche auf. Da ist die Rede vom Senfkorn, diesem klitzekleinen Korn, das ein Mensch in einen Acker sät. Und dann entwickelt sich aus diesem Mini-Senfkorn ein großer Baum. Und ich habe mich gefreut, dass der Hartmut hier diesen Baum angedeutet hat, in dem dieses Vogelnest drin ist. Er wollte da diese Nestsituation, die Mütter bieten, deutlich machen. Aber in diesem Gleichnis vom Senfkorn, da ist die Rede davon, dass die Vögel des Himmels in den Zweigen dieses Baumes des Reiches Gottes nisten werden. Heimat für alle. Das ist so ein alttestamentlicher Begriff. Ein Begriff, diese Vögel des Himmels, da sind die Nationen mit gemeint. Menschen aller Gruppierungen, aller Nationen, aller Stämme, aller Hautfarben, aller Couleur sind eingeladen, Heimat zu finden in diesem Baum, in diesem Reich der Himmel, zu Hause zu sein, anzukommen, Heimat zu finden. Das steckt in diesem einen klitzekleinen Samenkorn. Aber wir müssen uns auch deutlich machen, wenn wir unterwegs sein wollen, Reich Gottes mitzubauen im Auftrag unseres Herrn, dann steckt in diesem Senfkorn des Reiches Gottes ein unglaubliches Potenzial an Wachstum, ein unglaubliches Potenzial durchzubrechen, sich Bahn zu schaffen, groß zu werden, zu wachsen, um Heimat bieten zu können. Menschen, die noch nicht zum Reich gehören, die Gott aber einlädt, nach Hause zu kommen, Heimat zu finden. Jesus redet in einem anderen Gleichnis vom Sauerteig. Der Sauerteig, den eine Frau nimmt und unter 3 Maß Mehl mischt, einfach mit dem Ergebnis, dass der ganze Teig durchsäuert wird. Das ist ein Bild dafür, dass das Reich Gottes als dieses Synonym für den Sauerteig mein persönliches Leben komplett durchkrempelt, durchsäuert, passend macht für Gottes Reich, für die Herrschaft Gottes. Es ist ein Bild dafür, dass es mich völlig umgestaltet, dass diese Kraft da drin steckt, in mir wahres Leben zum Vorschein zu bringen. Wahres Leben insofern, als dass Gott dieses wahre Leben in mich hineinlegt und in mir zur Auswirkung kommen lässt, in jedem Bereich meines Lebens. Aber dieser Sauerteig des Reiches Gottes ist für mich auch ein unglaubliches Bild dafür, welche Kraft Gottes Reich hat, sich in unserer Welt durchzusetzen, da wo wir es unter die 3 Maß Mehl mengen. Da, wo wir bereit sind, diesen Sauerteig des Reiches Gottes mit anderen Menschen zu teilen. Da ist es nicht unser Verdienst, da steht es nicht in unserer Macht, was jetzt passiert, sondern Jesus deutet an, jetzt ist es die Kraft des Sauerteigs, der hier Menschen, der hier ganze Stadtteile, ganze Völker, ganze Stämme durchdringt, durchsäuern möchte und passend machen möchte für Gottes Reich. Ich möchte, dass wir das mitnehmen, dass in diesem Reich Gottes eine unendliche Kraft, eine unendliche Dynamik und Wahnsinnspotenzial steckt. Unsere Umgebung, da wo wir bereit sind, Reich Gottes mit anderen Menschen zu teilen, sie umzukrempeln und ihnen echte Umformung, Durchsäuerung zu schaffen. Was ist mit der dritten Bitte oder mit der zweiten, die wir uns heute Morgen angucken wollen? Dein Wille geschehe. So wie er im Himmel geschieht, so soll er auch auf Erden geschehen. Jesus deutet an, das ist mehr als Andeutung, nicht wahr? Jesus sagt, im Himmel passiert Gottes Wille, da gibt es gar kein Vertun. Im Himmel richtet sich alles danach, Gott wohlzugefallen, seinen Willen zu tun. Und dann legt er uns diese Bitte in den Mund und mein Mund wird trocken und mein Herz wird schwer, weil ich mein Versagen kenne. Kann ich diese Bitte wirklich so aussprechen in dieser Tragweite? wie dein Wille, Gott, im Himmel geschieht, so möchte ich es auch, dass es in meinem Leben hier auf dieser Welt geschieht. Nicht wahr? Wenn wir mal gucken auf die Weltgeschichte, dann wünschen wir uns natürlich, boah, da bahnt sich doch irgendwas an, da in Südkorea oder durch diese miserable Beziehung, die jetzt der Meister Trump hier Richtung Europa und China lostritt. Wie wäre das, wenn Gottes Wille daher, wenn Gott da jetzt wirklich eingreifen würde und sein Wille geschehen könnte, nicht wahr? Aber das ist weit weg, weil es sich an andere Menschen richtet, weil wir von Gott ein Eingreifen erwarten, wo sein Wille durchgesetzt wird, damit hier auf dieser Welt möglichst kein Krieg stattfindet, auch wenn es ein Wirtschaftskrieg sein sollte. Vielleicht wünschen wir uns auch manchmal, dass bei unserem Nächsten der Wille Gottes durchgesetzt wird, damit unsere Beziehung besser wird oder damit er sich in unserem Sinne ändert, sich anpasst, damit wir uns miteinander wieder besser verstehen. Nein, Jesus sagt, bete darum, dass Gottes Wille hier auf der Erde geschieht und ich glaube, dass er jeden Einzelnen von uns damit im Visier hat, im Fokus. Denn wenn du bittest, dass Gottes Reich in dieser Welt geschieht, dann geht es zunächst mal um mich und um dich. Zuallererst. Da soll Gottes Wille geschehen. Und ich möchte uns die Brisanz dessen ein bisschen deutlich machen. Jesus sagt in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird in das Reich der Himmel kommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Das ist ein Vers, der mich in meiner Grundfeste erschüttert. Natürlich sage ich zu meinem Jesus Herr. Natürlich akzeptiere ich und anerkenne seine Herrschaft in meinem Leben. Aber ich frage mich, und gerade jetzt in dieser Zeit der Vorbereitung, wo habe ich Gottes Willen aus den Augen verloren? Ist mir das so ein Bedürfnis, wenn ich dieses Gebet oder diese eine Bitte spreche, dass in meinem Leben nichts anderes als Gottes Wille geschehe? Und ich muss euch sagen, nee, habe ich auch aus den Augen verloren. Ich muss das bekennen. Wenn in der Heiligen Schrift steht, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dann kann ich meine 50 Euro jeden Monat wohin auch immer spenden, damit jemand in Mali für mich an meiner Stelle Gottes Reich verkündet und baut. Bin ich damit aus dem Schneider? Letztendlich gilt mir doch, genauso wie jedem von uns, dieser Auftrag Jesu, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium und macht Menschen zu Jüngern. Diesen Auftrag haben wir alle, jeder von uns, ausnahmslos. Im Neuen Testament heißt es an einer anderen Stelle, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, ohne die niemand den Vater sehen wird. Und dann muss ich wieder schlucken, und mein Mund wird echt trocken. Boah, wie arbeite ich an meiner Heiligung? Es ist ja nicht nur, dass Gott an mir arbeiten soll und muss, sondern es ist auch mein Einverständnis dazu, Gott die Handhabe zu geben, in meinem Leben diese Heiligung zu vollbringen. Ich muss euch sagen, es ist mir ein absolutes Bedürfnis geworden, ab der Beschäftigung mit diesen beiden Bitten, darum zu flehen, darum zu bitten, dass ich Gottes Willen erkenne, dass er ihn mich lehrt zu erkennen, damit ich tatsächlich in der Lage bin, einen geraden Weg zu gehen, damit ich tatsächlich in der Lage bin, auch sowas Ähnliches wie Heiligung in meinem Leben erleben zu dürfen und ein Stück weit passender zu werden für dieses Reich, in das er mich berufen hat, in Jesus Christus. Und jetzt habe ich mich erinnert an den letzten Sonntag. An den letzten Sonntag, den du, Ricky, eingeleitet hast mit dem Psalm: Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Da war die Rede von Freiheit, von Weite. Und hier ist jetzt doch eigentlich eher von Enge die Rede, oder? So eine gedrückte Stimmung, wo ich nicht mehr freie Hand habe, über mein Leben zu verfügen, wie das mir Spaß macht. Sondern hier ist sowas wie eine fühlbare Enge oder Engführung da, die mich offensichtlich oder auf den ersten Blick eingrenzen möchte, einschränken möchte in meine persönliche Lebensführung. Ja, vielleicht sogar in meine innere Freiheit. Und ich meine, wir könnten sogar wahrnehmen, wie diese Weite, auf die unsere Füße gestellt worden sind, ein Stück weit eingeengt werden, weil ja die Rede von einem schmalen Weg ist, auf dem wir uns bewegen sollen, müssen, damit wir in der Ewigkeit ankommen. Ich möchte es insofern einfach mal auflösen. Da, wo wir Reich Gottes in unserem Leben leben, erleben, dass er uns befreit hat von Sünde und Schuld und hineinberufen hat in eine tierisch enge Beziehung zu ihm, zu einer Lebensbeziehung zu Jesus, die eine ganz andere Qualität hat als jede Beziehung, die wir mit Menschen auf dieser Welt pflegen, auch mit unserem Ehepartner, dann haben wir innerhalb dieser Beziehung eine unendliche Weite und Freiheit, weil wir nur, und wir singen es in manchen Liedern, nur auf diesem Weg unser Lebensglück finden, in Jesus. Und insofern ist da eine unendliche Freiheit, weil das ist, was unser Leben beglückt, nah zu sein bei Jesus, Bürger seines Reiches zu sein und Gottes Willen zu kennen und zu tun. Und das wünsche ich uns allen. Amen.